Willkommen zu einer neuen Folge. Hallo.
Schön, dass ihr mit dabei seid. Und vielleicht wisst ihr es, aber was haben denn eine MP3, eine weiße LED und fettarmes Fleisch oder fettarme Wurst gemeinsam?
Ihr könnt uns schreiben. Nein, die Antwort natürlich. Fraunhofer heißt das Stichwort. Fraunhofer Gesellschaft. Ich glaube, viele haben diesen Namen schon mal gehört. In vielen Nachrichten kommen sie vor. Haben sie wieder was erfunden?
Wer hat es erfunden? Die Fraunhofers. So heißt es häufig. Die haben echt unfassbar viele Patente. Und wir haben heute gesprochen mit Holger Hanselka. Oder man müsste korrekterweise natürlich sagen Professor Dr. Holger Hanselka. Der ist der Präsident der Fraunhofer Gesellschaft. Ein Mann, dem man sehr gut zuhören kann und sehr gut folgen kann.
Ja, der ist ja integriert das in der Wissenschaft, selber auch Professor natürlich und geforscht hat und jetzt auch quasi Technologiemanagement macht im weitesten Sinne. Nämlich ganz interessant, wie die Fraunhofer Gesellschaft entstanden ist und welchen Zweck sie eigentlich dient. Das wissen, glaube ich, die wenigsten.
Könnt ihr heute erfahren in der Folge. Und ganz spannend fand ich seinen positiven Blick auf Deutschland. Er hat betont, wie viele Technologien doch hier erfunden werden und dass unsere Unternehmen auch gar nicht so schlecht sind, die dann auch in die Anwendung zu bringen. Mal was Hoffnungsvolles.
Ja, hört rein und abonniert uns gerne.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war Ihr erstes Handy?
Ein Nokia. Ich weiß nicht mehr die Bezeichnung, aber man hat so eine Antenne rausgezogen. Es war relativ schwer und es musste nicht so oft geladen werden. Ich glaube, ich konnte eine ganze Woche damit unterwegs sein. Das war total cool.
Das waren noch Zeiten, ja. Welche App nutzen Sie am meisten?
E-Mail, also alles, was da reinkommt mit E-Mail und die SMS. Das sind meine beiden Haupt-Apps, die ich nutze.
Okay. Wenn Sie eine technologische Superkraft haben könnten, welche wäre das denn?
So ein Warp-Antrieb zum Beispiel, das wäre doch was, oder?
Ja. Wo würden Sie hinfliegen?
Ach, es reicht mir schon, meine ganzen Dienstreisen damit zu bestreiten. Das wäre schon super. Ich muss sagen, ich habe jetzt kein Verlangen, unbedingt auf den Mars zu fliegen, weil ich ja nicht so genau weiß, wie lange das dauert und wann ich zurückkomme. Und ich habe noch vieles hier zu tun.
Das kann ich verstehen. Wer ist aus Ihrer Sicht gerade der wichtigste Tech-Denker oder Tech-Denkerin?
Das ist eine gute Frage. Jedem würde sofort Elon Musk einfallen, weil er irgendwie in allen Medien und überall zu sehen ist. Aber wenn ich alleine im Fraunhofer-Kosmos gucke und beschäftige mich mit den Leuten, die jetzt gucken, wo geht die KI hin oder wo gehen wir mit den ganzen Quantencomputing hin, da gibt es so tolle Leute. Ich nenne mal Elon Musk und weiß, da gibt es noch ganz, ganz viele daneben.
Okay. Und woran denken Sie als erstes beim Wort Digitalisierung?
Nicht an das Straßenverkehrsamt.
Das finde ich eine gute Antwort. Und getätigt hat sie Professor Dr. Holger Hanselka. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Freue mich. Guten Tag.
Hallo.
Ich stelle Sie kurz vor, damit alle im Bilde sind. Sie haben mal Maschinenbau studiert an der TU Clausthal, waren auch wissenschaftlicher Mitarbeiter beim DLR, haben promoviert, waren Professor für Adaptronik an der Uni in Magdeburg, Direktor des Fraunhofer Instituts für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit in Darmstadt, auch Professor dort gewesen. Und Sie waren vor allem auch Präsident des Karlsruher Instituts für Technologie und Vizepräsident des Forschungsbereichs Energie der Helmholtz-Gemeinschaft. So viele Titel und jetzt vor allem seit August 2023 der Präsident der Fraunhofer Gesellschaft. Und das hätte man auch raushören können, weil Sie ja gesagt haben, die spannendsten Leute sind eigentlich auch vom Fraunhofer. Da würde ich vielleicht direkt die erste Frage anstellen, weil Sie jetzt KI und Quanten, glaube ich, gesagt hatten. Was ist denn für Sie gerade die spannendste Technologie?
Also ganz ohne Frage, die spannendste Technologie ist das ganze Thema KI. Weil die KI eben nicht nur etwas mit Digitalisierung und Computern zu tun hat, sondern sie wird alle unsere Lebenssituationen durchdringen und auch alle unsere Prozesse, ob es das Fahren mit einem Fahrzeug ist, ob es Produktionsprozesse irgendwo in dem Maschinen- und Anlagenbau ist, ob es die Steuerung von Flugzeugen und Satelliten ist, ob es einfach nur der Sprachübersetzer in unserem Handy ist. Also alles wird KI-Elemente enthalten und wird an der Stelle disruptiv uns in unseren Möglichkeiten erweitern, ganz ohne Frage, aber sicherlich auch in unserer in unseren Freiheiten im Leben möglicherweise auch beeinflussen, weil wir doch sehr transparent werden.
Okay. Mhm.
Sie soll mal gesagt haben, KI steht als Basistechnologie auf einer Stufe mit der Dampfmaschine. Warum nicht dem Buchdruck? Oder warum gerade Dampfmaschine? Oder ist Ihnen nichts anderes gerade eingefallen?
Das liegt daran, dass ich Maschinenbauingenieur bin. So, okay. Wir können zwar auch Bücher lesen, aber so ein Maschinenbauer denkt erst an eine Maschine und dann ans Buch. Aber letztendlich sind das die großen Dinge gewesen. Also der Buchdruck ist natürlich revolutionär gewesen, aber die Dampfmaschine genauso. Also das eine hat natürlich der Buchdruck den Menschen sozusagen einen Horizont eröffnet, den sie vorher nicht hatten. Aber die Dampfmaschine hat uns Kraft und Energie gegeben, mit der wir all die Produktivität, die wir weltweit heute haben, so sonst nicht zur Verfügung hätten. Also ich denke, das waren die großen Disruptionen.
Da könnte man eigentlich auch eine Parallele anstellen, ne? Mancher würde vielleicht sagen, die Dampfmaschine hat uns jetzt im Nachhinein betrachtet auch viel Ärger beschert, ne? Ich denke so an Klimawandel, also all die, wir hätten ja auch zuerst den Elektromotor, haben wir auch, aber warum haben wir dann noch die Dampfmaschine erfunden?
Ja, wobei.
Wir wären nicht bei Elektro geblieben.
Ja, da kann man vielleicht andersrum sagen, jede Innovation bringt sozusagen Segen und Fluch gleichermaßen mit sich. Und das ist auch die Herausforderung, die wir als Gesellschaft haben, die auch jeder einzelne Mensch hat, dass wir auch noch sozusagen die ethischen Auswirkungen mitdenken müssen. Und so ist natürlich auch, jetzt haben Sie eben den Elektromotor angesprochen, das ist ja auch nicht nur sorgenfrei, so ein Elektromotor. Also letztendlich müssen Sie irgendwo die Energie herbekommen, beispielsweise von einer Dampfmaschine. Dafür waren die ja da. Sie müssen diese Energie irgendwo speichern, beispielsweise in Batterien. Als man die ersten Elektroautos 1901 auf der Weltausstellung hatte, da konnte man auch schon elektrisch fahren. Nur die Batterien haben halt nur für wenige Kilometer gereicht. Heute können wir ganz viele Kilometer fahren, aber die seltenen Erden, die kommen irgendwo aus fernen Ländern. Wenn sie entsorgt werden, wissen wir nicht ganz genau, welchen Schaden wir der Umwelt anrichten. Also so ganz einfach ist das alles nicht. Und ja, das eine ist nicht besser als das andere, es ist anders als das andere.
Ich bin eben bei Ihrer ersten Antwort auf meine Frage hängen geblieben, was für Sie die spannendste Technologie ist. Und da haben Sie zum Ende hin gesagt, ein bisschen auf Gefahren von KI auch hingeteasert, was jetzt Transparenz von Menschen war. Ich weiß nicht, so ähnlich hatten Sie es formuliert, ausgeführt. Welche Gefahren sehen Sie denn?
Also generell würde ich sagen, wir reden ja über ein Tech-Podcast hier und nicht über ein Sorgentelefon.
Ja, ja.
Also müssen wir auf jeden Fall in Chancen und Optimismus denken, dürfen aber nicht blauäugig sein. Und wir müssen uns bewusst sein, dass jede Innovation immer zum Guten und zum Bösen genutzt werden kann. Für mich, das habe ich früher auch in den Vorlesungen immer gerne benutzt, ist das Streichholz, was man natürlich gerne nimmt, um seine Kerze am Weihnachtsbaum anzuzünden. Aber das gleiche Streichholz können Sie auch nehmen, um den Weihnachtsbaum Ihres Nachbarn anzuzünden. Und das eine hat eine ganz andere Auswirkung als das andere. Und genauso ist es mit jeglicher Form von Digitalisierung und KI. Wir bekommen maßgebliche Unterstützung, aber wir bekommen auch Abhängigkeiten. Und wir bekommen vielleicht bei der KI Entscheidungsprozesse, wo wir selber nicht mehr in der Lage sind, diesen Entscheidungsprozess nachzuvollziehen, weil die Summe der Informationen wir gar nicht verarbeiten könnten. Also da reicht dann sozusagen unsere Zeit nicht aus, was die KI im Sekundentakt macht, da bräuchten wir Jahre, Jahrzehnte für. Das heißt, wir müssen dann ein Grundvertrauen reinstecken und sagen, das, was da rauskommt, dem vertraue ich. Und das kann gut und das kann schlecht sein.
Aber ist ja ein Unterschied, ne, zu einem Streichholz, was ich bewusst irgendwo hinwerfe, damit ich Feuer lege, oder weil ich einfach nicht mehr nachvollziehen kann, was passiert.
Ja, aber das ist ja bei der KI auch so. Die ist ja schon irgendwo menschengemacht und menschengesteuert. Und wissen wir, wer jetzt in diesem gesamten Komplex auch Einfluss nimmt und in welcher Form Einfluss genommen wird. Und das ist durchaus eine Gefahr, der man sich bewusst sein muss, dass man eben nicht alleinig blind vertrauen darf, sondern irgendwie auch immer Kontrollmechanismen, Kontrollroutine haben sollte, um Plausibilität zu überprüfen und Sinnhaftigkeit zu überprüfen.
Ich würde noch mal einen Schritt nach vorne gehen, Fraunhofer. Vielleicht muss man, also ich denke, viele Menschen haben den Namen schon gehört, weil er ja häufig in Nachrichten vorkommt. Fraunhofer hat wieder was erfunden oder hat das und das gemacht und das und das. Und man horcht auf, das kennt man. Aber vielleicht mal ganz kurz erklärt, was ist Fraunhofer? Vielleicht auch, wem gehört Fraunhofer? Und ja, so ein kleines Pitch machen, warum sollte man bei Ihnen arbeiten?
Das mache ich sehr gerne. Fraunhofer hat im letzten Jahr seinen 75. Geburtstag gefeiert. Wir sind 76 Jahre alt. Wir sind gegründet worden unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, als man versucht hat, den Wiederaufbau in Deutschland in Gang zu bringen, der mittelständischen Industrie wieder das Arbeiten zu ermöglichen und festgestellt hat, dass durch die verheerenden sozusagen Zustände, die im Krieg gewesen sind, sehr, sehr viel Menschen und sehr viel Wissen einfach verloren gegangen sind, auch abgewandert sind oder abgezogen worden sind in andere Länder. Das heißt, wir hatten nicht mehr das technologische, das Innovations-Know-how, um im Mittelstand neue Produkte zu entwickeln. Und da hat der Staat, damals war es in Bayern, das Bayerische Wirtschaftsministerium, gesagt, wir bräuchten so eine Agentur, ich sage jetzt bewusst Agentur, die das Know-how aus der Wissenschaft nimmt, zum Beispiel aus den Universitäten, und es dann in den Mittelstand hinüber transportiert. Sehr schnell hat man damals festgestellt, dass das so einfach nicht geht mit diesem Transfer, sondern dass man eigentlich dazwischen eine eigene Forschungsinstitution braucht, die genau die Forschung auch macht und sie nicht nur organisiert. Mhm. Deshalb hat man Fraunhofer dann die ersten Institute gegründet. Wir sind über die Jahre mit dem, sagen wir, Wirtschaftswunder Deutschland ist auch Fraunhofer gewachsen, von damals 3 Mitarbeitern heute auf 32.000 Mitarbeiter. Damals ein Institut, heute 75 Institute, Entities in 9 Ländern und überall irgendwelche Repräsentanzen auf der Welt. Das Geschäftsmodell von Fraunhofer ist ein ganz, ganz besonderes. Und das ist auch Fraunhofer, nämlich, dass wir zwar einen öffentlichen, einen staatlichen Auftrag haben, den Transfer von Forschungsergebnissen in Produkte in der Industrie zu realisieren, dass wir aber unsere Kosten, die wir haben als öffentliche Einrichtung, nur zu einem kleinen Teil vom Staat finanziert bekommen. Wir bekommen ein Drittel vom Staat und 2 Drittel müssen wir uns erwirtschaften. Das ist ganz wichtig zu differenzieren, dass diese 2 Drittel keine Drittmittel sind, wie sie an jeder Universität oder an jeder anderen Forschungseinrichtung stattfinden, sondern sie sind Teil unseres Basishaushaltes. Mhm. Also wir müssen agieren wie ein Unternehmen am Markt. Und das ist auch die DNA eines jeden Fraunhofer-Mitarbeiters, Fraunhofer-Mitarbeiterin, dass jeder von uns sich versteht wie ein kleiner Unternehmer, eine kleine Unternehmerin und sich selbst am Markt verdienen und auch verkaufen muss. Und das ist etwas Besonderes. Dadurch sind wir attraktiv für die Wirtschaft, weil wir ähnlich ticken wie die Wirtschaft. Also wir verstehen die Bedürfnisse und wissen, dass Kosten auch relevant sind hinterher für den Ertrag. Und dass Zeit Geld ist, das sind so ganz banale Aussagen, die ich jetzt treffe. Hm. Aber es ist schon relevant, dass man Projekte definiert, sich an Projektlaufzeiten hält, an Ergebnisqualität hält und ähnliches mehr. Hm. Und das ist die Fraunhofer-Geschichte, die, wenn man, und ich sage das an jeder Gelegenheit, wenn man Fraunhofer heute nicht hätte im deutschen Innovationssystem, dann müsste man Fraunhofer erfinden, weil es einfach eine so geniale Schnittstelle zwischen diesen Welten ist. Und dass wir so gewachsen sind über die Jahre und dass wir durch alle Krisen durchgelaufen sind und die Industrie uns immer treu zur Seite stand, zeigt auch die Relevanz und die Notwendigkeit dieser Einrichtung.
Wenn Sie sagen, dann hätte man es erfinden müssen, was hat Fraunhofer denn vielleicht erfunden, was man so kennt an großen Dingen womöglich?
Ja, das ist natürlich ganz spannend. Also jeder kennt MP3. Und das ist eines der, sagen wir mal, vielen schönen Fraunhofer-Patente. Ich nehme aber was ganz anderes, wo kein Mensch dran denkt, die weiße LED. Die weiße LED haben wir heute überall. Also egal, ob Sie irgendwo die Autos oder die Flugzeuge rumfahren sehen, ob Sie Ihr Handy und Ihre Taschenlampe am Handy sehen oder was immer wir haben. Überall sind die weißen LEDs drin. Eine typische Fraunhofer-Erfindung. Sie könnten auch an die fettarme Wurst denken, also Lebensmittel, wo sozusagen einfach Ersatzstoffe reingebracht werden. Und daran will ich nur deutlich machen, wir sind mit nahezu allen Mittelständlern in Deutschland im Geschäft, nicht immer alle gleichzeitig, aber wir machen 10.000 Projekte pro Jahr, also das ist sehr, sehr viel, was bei uns durchgeht. Und man sieht am Ende selten Fraunhofer Insight, so wie Intel das so schön macht bei seinen Computern, weil wir immer Teil dieser Wertschöpfungskette, aber niemals das Endprodukt komplett sind, sondern immer eine Komponente zuliefern, eine Methode zuliefern, einen Baustein zuliefern. Und ich denke, dieses MP3 oder auch die weiße LED zeigt, welche Relevanz das auch auf der ganzen Welt hat. Und wenn Sie heute ein Mobilfunk besitzen, ein Mobiltelefon, ich vermute, Sie besitzen mindestens eins, dann haben Sie da in der Größenordnung 6 bis 7 Fraunhofer-Patente drin. Weltweit. Jedes Telefon, was irgendwo auf der Welt rumläuft, hat Fraunhofer-Patente. Das sehen Sie nicht, weil Sie wissen nur, ob Sie ein Android oder ein iOS haben. Aber dahinter steckt Fraunhofer, wenn es um Tonübertragung, um Bildübertragung geht. Das, was wir jetzt gerade machen, die Übertragung und die Komprimierung und die Dekomprimierung der Daten, Fraunhofer-Patente.
Weil Sie das vorhin ansprachen, das können wir jetzt mal gut miteinander verknüpfen, Technologietransfer in den Mittelstand oder auch Zusammenarbeit. MP3 ist ja, glaube ich, ein gutes Beispiel. Es sei denn, auch die Story ist ein Narrativ und stimmt gar nicht so ungefähr. Aber da haben ja andere das Business dann gemacht, wenn man das so richtig versteht. Sie verdienen wahrscheinlich am Patent, aber da haben wir es offenbar verpasst, das gut in die Wirtschaft rüberzubringen, oder?
Also ja und nein. Letztendlich ist die Frage, wann und wo entsteht welches Business? Wir haben ja nicht nur Stärken in Deutschland und Europa, wir haben auch deutliche Schwächen, über die wir auch reden müssen. Mhm. Und dieses ganze Thema Consumer Electronics ist ganz, ganz früh aus unserem Lande verschwunden. Also die Zeit, wo man noch einen Telefunkenfernseher zu Hause stehen hatte, da erinnern sich noch unsere Großeltern dran. aber alle anderen wissen das nicht mehr. Das heißt, diese Consumer-Technologien, die sind sozusagen bei uns abgewandert, weil das große Masse niedriger Preis gewesen ist. Und da haben sich andere Länder, insbesondere auch im asiatischen Raum, in Position gebracht, wo alle diese, sagen wir mal, Technologien produziert werden. Auch die meisten Mobilfone werden dort produziert, auch wenn sie, sagen wir, amerikanische Firmen vertreiben hinterher. Und auch auf dem amerikanischen Markt ist da viel passiert. Das haben wir gesehen, das haben wir erkannt. Wir haben aber keine pauschal Antwort darauf. Also das, wo wir auf jeden Fall besser werden müssen in unserem Land und auch in Europa, ist, diese Ideen früher und schneller in Startups hineinzubekommen. Die Startup-Szene wird sehr wertgeschätzt in Deutschland und Europa. Sie wird auch unterstützt in Deutschland und Europa. Wenn man sich aber die wirklich wertvollen Unternehmen anguckt, dann sieht man, wir schaffen die Gründung noch hier, wir schaffen noch die erste und zweite Finanzierungsrunde hier. Und irgendwann sind sie so teuer und so wertvoll, dann werden sie von denen eingekauft, die richtig viel Geld haben. Mhm. Und die Budgets, die in anderen Ländern sozusagen dafür zur Verfügung stehen, da sind wir im Moment im Wettbewerbsnachteil. Da sind wir auch in Europa zu kleinteilig unterwegs. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine europäische Kapitalmarktunion hätten und könnten den gesamten europäischen Kapitalmarkt in einen Topf hineinwerfen, dann hätten wir eine Antwort auf das, was andere Länder machen. Mhm. Solange wir aber alle nur mit uns selbst beschäftigt sind, haben wir da einfach einen strukturellen Wettbewerbsnachteil. Aber, ich habe jetzt die Negativseite der Medaille gemalt, nicht jedes Produkt entsteht über den Kanal der Startups. Wir haben in Deutschland etwas, was es so kein zweites Mal in der Welt gibt, einen sehr, sehr, sehr lebhaften Mittelstand, sehr, sehr häufig familiengeführten Mittelstand. Es gibt auf der Welt 3000 sogenannte Hidden Champions. Die Hälfte davon, 1500, sind in Deutschland positioniert. Das muss uns erstmal jemand nachmachen. Und diese Unternehmen, die häufig schon 50, 100, 150 Jahre am Markt sind, die müssen sich jeden Tag neu erfinden. Die können nicht 50 Jahre lang das gleiche Produkt verkaufen. Und diese Innovationskraft, die in diesen Unternehmen stattfindet, das ist unser Kerngeschäft, das sind unsere Kernkunden. Und das ist das, was sehr, sehr häufig nicht in der öffentlichen Wahrnehmung, in den Medien zu sehen ist, weil man über gutes Geschäft ja auch nicht unbedingt andauernd in der Presse berichten muss, sondern lieber gute Kundenstrukturen herstellt.
Bei uns schon.
Ja, bei uns auch. Aber das ist tatsächlich etwas, was wir häufig schon gehört haben, dass wir dann gut in der Forschung sind und dann hapert es oftmals, das in ein Geschäftsmodell zu überführen. Aber wenn Sie sagen, beim Mittelstand ist das ja schon mal besser, man hört es vielleicht nicht so häufig, dann ist das ja erstmal eine gute Nachricht. Dann können Sie uns ja vielleicht mal mitnehmen, wie funktioniert das denn, wenn es jetzt zum Beispiel am Beispiel der LED oder wenn Sie ein anderes haben, was vielleicht dann mit einem deutschen Unternehmen gemacht wurde, kommt dann erst die Idee von Ihnen, vom Fraunhofer, oder man trifft sich, wir wollen mal was machen Richtung Leuchtmittel, weil irgendwas muss dann noch passieren, oder wie kommt das dann zustande, die Zusammenarbeit?
Die Frage beantworte ich gerne, aber ich nehme noch einen Satz vorne weg. Sie haben eben gesagt, man hört so oft, dass man es nicht schafft, von der Forschung in die Anwendung zu kommen. Und dieses Narrativ, das verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Also jeder hat das und jeder erzählt das nach. Niemand denkt darüber nach, wie kann es eigentlich sein, dass ein Land, was nicht mal 2% der Weltbevölkerung aufmacht, zu den 3 größten Nationen gehört, die exportieren. Also wir exportieren ja nicht, weil wir so viel Marmelade anbauen und die verkaufen, sondern wir exportieren deshalb, weil wir so tolle technologische Produkte haben, die die anderen haben wollen. Ja, warum haben wir denn so tolle technologische Produkte? Weil neue Ideen entstehen. Wo kommen denn die neuen Ideen her? Die kommen natürlich aus der Forschung. Aber das ist dieser Kanal der Forschung, der, und da sind wir als Fraunhofer auch sehr stolz und auch selbstbewusst, der genau unser Teil der Forschungskette ist, nämlich das Übersetzen der Forschungsergebnisse in den Bedarf dessen, was die Industrie braucht. Und das ist die Frage, die Sie gestellt haben, die ich jetzt hiermit beantworte. Das heißt, sehr, sehr häufig, ich bin Ingenieur, sind wir unterwegs und sagen, hurra, wir haben eine Lösung, hätte jemand vielleicht ein Problem für uns. und das ist der falsche Ansatz. Das ist der falsche Ansatz. Wirklich vom Kunden her denken, vom Kundenbedarf her denken, verstehen, was der Kunde genau jetzt an dieser Stelle benötigt. Und dann passgenau eine Anwendung bereitzustellen, die dort hineinpasst. Das ist unser Geschäftsgeheimnis. Und dieses Geschäftsgeheimnis muss dann natürlich auch irgendwo mit Geld untermauert werden, weil wir 2/3 unseres Aufwandes auch bezahlt bekommen müssen. Das heißt, dazu gehört auch eine sehr, sehr gut funktionierende Rechts- und Vertragsabteilung, die mit den Großen dieser Welt auf Augenhöhe verhandeln kann, weil wir hätten sozusagen uns einen Bärendienst erwiesen, wenn wir eine super Idee einmalig in sozusagen vollumfänglich an einen einzigen Kunden weitergeben und nie wieder an diesem Thema arbeiten dürfen. Das heißt, wir müssen auch in dem, was wir an Lizenzen rausgeben, dürfen wir natürlich niemals pauschal für alles, sondern immer nur anwendungsbezogen und auch zeitlich begrenzt. Und dieser ganze, ich sag mal, Geschäftsprozess, der dahinter ist, das ist ja Teil dessen, wie auch Markt funktioniert, den muss man beherrschen, wenn man in dieser Anwendung, in dieser angewandten Forschung dauerhaft Erfolg haben möchte. Und Sie haben vorhin die Frage gestellt, was ist das Besondere an Fraunhofer? Es ist das Geschäftsmodell und der Geschäftsprozess.
Kann man das irgendwie beziffern, dann am Ende, was Sie pro Jahr, sage ich mal, an Patenteinnahmen oder Lizenzeinnahmen generieren? Da müsste ja dann einiges zusammenkommen, oder?
Also ich sage Ihnen mal 3 Zahlen ganz grob. Wir machen pro Jahr, also wir müssen ja 3/3 haben im Haushalt. 1/3 gibt uns der Staat, das sind 800 Millionen Euro. 1/3 muss uns die Wirtschaft geben gegen Geld. Und 1/3 kriegen wir aus im Wettbewerb eingewobenen Viertel öffentlichen Projekten. Wir machen pro Jahr 850 Millionen Euro Industrieumsatz. Davon kommen 30% vom internationalen Markt und 70% vom nationalen Markt, um einfach auch zu sehen, wo wir international wert sind. Und von diesen 850 Millionen sind 150 Millionen Lizenzeinnahmen.
Okay. Wir nehmen Mitte Mai auf. Das heißt, die neue Bundesregierung ist jetzt ein paar Tage im Amt, noch nicht allzu lang. Jetzt haben wir eine neue Forschungsministerin, die auch sich um Raumfahrt etc. kümmert und auch schon angekündigt hat, dass sie zum Beispiel mit der Sprint, mit der Bundesagentur für Sprunginnovation mehr zusammenarbeiten will oder solche Modelle auch einfacher zugänglich machen will. Ist das was Ihnen generell Hoffnung macht, dass da jetzt nochmal so ein neuer Schwung reinkommt? Zumindest ist das ja erstmal ein Gefühl, was im Moment so ein bisschen am Anfang einer neuen Regierung so aufkommt.
Ja, also häufig sagt man ja, Wirtschaft ist im Wesentlichen Psychologie. Und das Ganze, was wir jetzt auch in unserem Staatsgebilde haben, ist ja auch sehr viel Psychologie. Deshalb hatte ich vorhin auch reagiert mit dem Streichholz, mit Positivdenken und Negativdenken. Wir haben große Hoffnung, auch als Fraunhofer, auf die neue Regierung. Der Koalitionsvertrag liest sich aus Sicht der Innovation positiv. Also es sind gute Elemente drin. Es gibt viele Akteure im System. Auch das liest man im Koalitionsvertrag, dass man ein ausdifferenziertes Wissenschaftssystem haben möchte. Sie haben jetzt stellvertretend die Sprint angesprochen, die eine Agentur ist, die also nicht selber forscht, sondern Forschung durch Zugabe von Geld ermöglicht. Ähnlich, wenn Sie mir genau zugehört haben, wie ich Fraunhofer vor 76 Jahren beschrieben habe. Da hat man auch eine Agentur eingesetzt, Fraunhofer, und hat dann aber festgestellt, die Agentur selbst vermittelt nur Angebot und Nachfrage. Aber irgendjemand muss dazwischen auch den Inhalt produzieren. Und dieser Inhalt, der findet in den Universitäten statt, der findet bei Fraunhofer, bei Max Planck, bei Helmholtz, bei Leibniz statt, auch bei vielen Start-up-Unternehmen statt. Und als Sprint eine super tolle Idee der Vorgängerregierung, die aber jetzt natürlich weitergeführt wird, weil sie an der Stelle disruptiv unterstützen kann. Also das ist, denke ich, wunderbar, dass sich da auch der Herr Laguna und die Frau Beer schon so früh gefunden haben, weil es einfach ermöglicht. Und diese Ermöglichung sollte natürlich auch wo immer möglich gemacht werden. Genauso suchen wir unsere Rolle und finden sie und die anderen Forschungsorganisationen auch.
Wir haben jetzt schon mehr als 300 Folgen hier gemacht. Da waren einige Beispiele drunter, wo man dann echt fragt, warum dauert das alles so? Wir hatten die Diskussion um Technologieoffenheit in Deutschland. Da suggerierten ja die Politiker, ja, wir werden schon was erfinden und das wird dann ganz schnell und ganz toll unsere Welt retten, in Sachen Klimafragen zum Beispiel, ne? Aber wir hatten zum Beispiel hier ein junges Startup, die haben das gemacht, dass man in Bitumen, in Asphalt für Straßen nicht mehr neues Plastik reinmachen muss, sondern Altplastik. Und dann beschrieb der so, was er jetzt durchmacht, um das auch reinzubringen in die Branche, auch das wirklich mal eine Straße damit machen zu dürfen. Ja, das geht natürlich nicht in Deutschland. Wie stehen Sie, was erleben Sie da im Täglichen? Gerade mit den Behörden und den Ämtern muss man ja auch sowas durchsetzen. Also da ist vielleicht ein TÜV oder keine Ahnung was, ja, immer neue Technologien in Deutschland wirklich auf den Markt bringen kann. Wie lange dauert das noch, zu lange, oder sind wir da inzwischen besser geworden? Was erleben Sie so?
Also auch ein vielschichtiges Thema. Es gab früher die goldene Regel, dass man für die Entwicklung eines neuen Materials ungefähr 20 Jahre braucht. Und da denkt man, oh Gott, 20 Jahre für die Entwicklung. Aber das ist dieser ganze Prozess von, ich habe eine Idee, ich habe das Material und ich habe es am Ende auch zertifiziert und am Markt und es ist auch umweltverträglich. Heute hat man den Prozess der Digitalisierung, wir haben auch die künstliche Intelligenz, dass solche Entwicklungsprozesse deutlich beschleunigt werden können. Auf der anderen Seite, und deshalb müssen wir auch immer unserer Verantwortung gerecht werden, gibt es genug Beispiele, denken Sie an die Pestizide beispielsweise, die in die Landwirtschaft eingebracht worden sind, wo man Materialien entwickelt hat und hinterher festgestellt hat, was sie auch für Negativfolgen auf Gesundheit von Mensch und Tier und Natur haben können, so dass man schon die Kirche im Dorfe lassen muss, im Sinne von, die Dinge müssen seriös sein, sie müssen abgesichert sein und man muss sich der Folge auch bewusst sein. Also das ist erstmal zeitlich verzögernd, ganz klar. Auf der anderen Seite kann man das auch übertreiben mit den ganzen Kontrollmechanismen und mit den ganzen Behörden, die dazwischen geschaltet sind. Jetzt reden ja zum Glück ganz viele Leute von Entbürokratisierung. Reden ist schon mal der erste Schritt, löst noch kein Problem. Aber ich glaube, dass inzwischen jeder erkannt hat, dass wir so, wie wir unterwegs sind, nicht weitermachen können. Wir müssen Dinge über Bord werfen. Wir müssen wieder pragmatischer werden. Wir müssen wieder die Dinge einfach machen und nicht immer nur die Risiko- und Warum-Frage stellen, mit der Sie mich vorhin auch empfangen haben, als wir über KI gesprochen haben. Und diese Balance zu bekommen und in dieser Balance Verantwortung zu übernehmen, das ist auch das, was ich im Koalitionsvertrag lese. Das ist auch das, was mir Mut macht. Allerdings sind wir Teil von Europa. Und wir können uns noch so viel ausdenken in Deutschland. Es muss immer zu der europäischen Linie passen. Also das muss uns allen bewusst sein, dass wir in dem, was wir tun, alle zusammen Europäer sind. Ob wir wollen oder nicht, wir sind es. Und als solche müssen wir auch in diesem europäischen Kontext planen und auch entbürokratisieren.
Fraunhofer ist ja auch in den USA unterwegs. Wissenschaft hat es jetzt da im Moment nicht ganz so einfach mit Donald Trump, zumindest Geisteswissenschaften. Ist dann jetzt nicht unbedingt Ihr Beritt, aber nichtsdestotrotz, hören Sie da was von den Kollegen? Gibt es da schon, könnte man nicht doch nach Europa kommen? Ist vielleicht netter.
Ja, also auch das ist natürlich ein vielschichtiges Thema. Also das, was in den USA gerade passiert, sollte für uns auch ein Weckruf sein, unsere Systeme so resilient zu machen, dass wir auf politische Einflussnahme nicht so unmittelbar, sagen wir mal, beeinflussbar sind. Man kann ja vorausschauen und kann daraus lernen. Hm. Der Markt ist sehr, sehr irritiert in den USA. Nicht nur die Geisteswissenschaften, sondern insgesamt der Forschungsmarkt. Wir haben bei uns in Deutschland und Europa viel, viel stabilere Verhältnisse. Es gibt beispielsweise bei uns den Pakt für Forschung und Innovation. Wie der Name Pakt schon sagt, haben sich zwei Parteien zusammengeschlossen, die Geldgeber, also der Staat, und die Geldempfänger, die Wissenschaft, und sich auf bestimmte Spielregeln eingelassen. Das gibt uns Sicherheit und Stabilität, macht uns im Moment auch attraktiv für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus anderen Ländern, nicht nur aus den USA. Hm. Und was wir besonders im Moment spüren, ist, dass nicht die Menschen aus den USA jetzt alle bei uns klingeln, sondern eher, dass Menschen, die früher in die USA gegangen wären, von dritten Ländern, es vielleicht doch attraktiver finden, zu uns zu kommen. Ah, ja. Also da ist schon Bewegung drin. Aber was wir auch nicht unterschätzen dürfen und auch nicht kleinreden dürfen, die USA ist und bleibt ein ganz, ganz wichtiger Partner auf der Welt. Und ohne die USA werden wir kein glückliches Leben führen können. Wir müssen hoffen, dass sich in den USA es alles wieder normalisiert. Aber das wird ja nicht auf ewig so sein, wie es jetzt ist. Also von daher Kontakte halten, auch Netzwerke halten, in Verbindung bleiben, Perspektiven entwickeln. Und wer zu uns kommt, ist herzlich empfangen. Aber wir gehen auch nicht auf Abwerbetour und versuchen, die dort alle rauszulösen, weil wir werden sie alle dort auch wieder brauchen.
Wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten, was der Staat vielleicht mit ganz viel Geld noch fördern müsste oder voranbringen, welche Technologie wäre das, zum Beispiel Kernfusion, oder was würden Sie sich da wünschen?
Also mit Kernfusion sprechen Sie ein Thema an, steht ja auch im Koalitionsvertrag. Die Vorstellung, dass wir nicht mehr auf der Welt Kriege führen müssten wegen der Energie, ist schon charmant. Und das könnte uns die Kernfusion bieten, weil wir dann nicht mehr über Energie reden müssten auf der Welt, sondern sie wäre einfach für alle und im Überfluss da. Und hier hätten wir in Deutschland auch tatsächlich die Möglichkeit, wieder Vorreiter zu sein. Wir waren es ja früher. In so vielen Technologien waren wir die Spitze und die anderen haben es nachgemacht. In der Kernfusion hätten wir die Möglichkeit, wieder ganz vorne dabei zu sein. Dauert lange, muss der Staat ein längerfristiges Commitment eingehen. Hat er im Moment gemacht. Das macht mir Mut. Das Gleiche sehe ich aber, um jetzt sozusagen auch in unser tägliches operatives Leben reinzukommen, das ganze Thema der Digitalisierung. Da würde ich mir wünschen, dass wir mehr Souveränität erzeugen in unserem Land. Wir sind alle zusammen. Sie haben gerade eben gesagt, Sie schneiden die Sendung mit Teams. Hm. Das heißt, wir nutzen Produkte, die sozusagen den Amerikanern gehören. Unsere Daten liegen irgendwo, wo wir nicht wissen, wo wir liegen. Alle Softwarelizenzen liegen irgendwo. Also man stelle sich vor, irgendjemand käme mal auf die Idee und würde Microsoft für Deutschland sperren. Nur so als Idee. Es würde nicht mehr viel funktionieren. Ja. Und das Gleiche können Sie sich für sowas wie SAP vorstellen. Mhm. Also die Unternehmenswelt ohne SAP würde stillstehen. Und an der Stelle zu investieren in Digitalisierung, und zwar auch sozusagen doppelten Boden, dass wir auch eigene Elemente bekommen, mit denen wir souverän für uns selbst sorgen können. Das halte ich für wünschenswert. Und Sie haben gesagt, wenn ich einen Wunsch frei hätte, das würde ich mir wünschen.
Das finde ich einen guten Wunsch. Und insgesamt nehme ich mit mehr Optimismus und vielleicht auch ein bisschen mehr Stolz, wie viel wir schon geschafft haben.
Ja, das gehen wir weiter.
Also das wäre mir ein großes Anliegen, weil wir sind ja nun mal alle Menschen und wir leben von Gefühlen und Emotionen. Und positive Gefühle sind einfach schöner als negative Gefühle. Und deshalb bin ich bei Fraunhofer.
Besseres Schlusswort kann es ja gar nicht geben. Ja, vielen Dank.
Olga Hansegger.